Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Über den Frieden. Warum ist Frieden nicht möglich? Ich frage mich das angesichts der laufenden Nachrichten. In Europa herrscht seit 75 Jahren ein Frieden, der ebenso ungewöhnlich wie fragil ist. In Mitteleuropa genau genommen. An den europäischen Rändern kommt es immer wieder zu kleinen Kriegen, zu militärischen Auseinandersetzungen. Unser Frieden ist ziemlich fragil, denn wir haben nicht gelernt, in Frieden zu leben. Wir rüsten seit 75 Jahren kontinuierlich auf, nicht nur in Europa, weltweit. Deutschland entwickelt, produziert und verkauft Waffen und Waffensysteme ins Ausland. Was wird mit diesen Waffen gemacht? Diese Frage ist rhetorisch gemeint und klingt wie Hohn. Im Nahen Osten sterben täglich viele Menschen, die gar keinen Krieg führen wollen. Sie werden getötet oder verstümmelt mit modernen Waffen, die teilweise aus Europa, aus Deutschland stammen. Wir führen zwar selbst keine Kriege mehr, zumindest im Augenblick, doch wir verdienen an den Kriegen in anderen Ländern. Wir, das sind einige Unternehmen in unserem Land. Der Grund für diese Entwicklungen und Exporte sind einerseits die qualifizierten Arbeitskräfte, die man nicht vernichtet oder ins Ausland abgewandert sehen möchte, und andererseits will unser Staat das entsprechende Know-how nicht einbüßen. Für alle Fälle. Wir rechnen also doch mit Kriegen in der Zukunft. Ich habe in der Schule gelernt, dass ein Land sich verteidigen müsse, dass der Kalte Krieg und das Wettrüsten immerhin dazu geführt haben, dass wir so lange in Frieden leben dürfen. Wir schon. Ich habe gelernt, dass Frieden ein Balanceakt ist. Ein Gleichgewicht der gegenseitigen Bedrohung. Wenn keine Seite mehr wagt, die anderen Staaten anzugreifen, aus Angst vor Vergeltung, dann herrscht nicht gerade Frieden, sondern ein Waffenstillstand. Wir haben tatsächlich seit 75 Jahren einen Waffenstillstand. Wir stellen Waffen her und halten still. Die anderen Staaten tun desgleichen. Mit Frieden hat das aber nichts zu tun. Warum ist Frieden nicht möglich? Welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, dass wir sinnvoll von Frieden sprechen könnten? Und schließlich, was ist Frieden? Es gibt Menschen, die ihr gesamtes Leben im Krieg verbracht haben oder in kriegsähnlichen Zuständen. Die Palästinenser zum Beispiel. Es gibt palästinensische Kinder, die in Lagern geboren wurden und aufgewachsen sind, wie schon ihre Eltern. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber es gehört zur Realität von zahllosen Menschen. Und eben diese Menschen denken natürlich in Kategorien des Krieges. Was sind Kategorien des Krieges? Wenn ich ein Feindbild habe und mich gegen diesen Feind rüste und vorsehe. Wenn ich einen anderen Menschen oder eine andere Nation als meinen Feind betrachte, dann lebe ich in einem kriegsähnlichen Zustand. Auch wir haben Feinde. Wir sprechen unter anderem von den Feinden der Demokratie. Diese Feinde leben teilweise in unserem eigenen Land. Das sind Menschen, die mit Frieden offenbar nichts anfangen können. Warum auch immer. Doch wir kennen auch andere Staaten wie Russland, Iran, Türkei oder die Volksrepublik China, deren Regierungen, deren Machthaber scheinbar kein Interesse an echtem Frieden haben. Sie reden zwar von Frieden und friedenserhaltenden Maßnahmen, doch sie meinen damit etwas anderes. Diese Machthaber zögern nicht, einen Militäreinsatz zu befehlen, wenn sie ihre Interessen bedroht sehen. Sie marschieren in Nachbarstaaten ein, entweder um ihre Feinde zu liquidieren oder gleich ganz dort zu bleiben, wie im Fall der Krim oder bald in Bhutan. Diesen Machthabern ist egal, ob sie gegen internationales Recht verstoßen. Was heißt schon internationales Recht? Das sind Abmachungen und Verträge zwischen einzelnen Staaten, die irgendwann geschlossen wurden und jederzeit auch wieder gebrochen werden können. Das hat mit Frieden nicht das Geringste zu tun. Wir sprechen von inneren und äußeren Feinden. Und solange wir Feinde haben, welcher Art auch immer, solange leben wir eben nicht im Frieden, sondern in einem kriegsähnlichen Zustand. Frieden ist ein Zustand, ein äußerer Zustand, sofern die Waffen schweigen, und ein innerer Zustand, über den ich jetzt vornehmlich sprechen möchte. Frieden ist ein innerer Zustand, den wir herstellen und pflegen müssen. Ich höre und lese viel von häuslicher Gewalt, auch hier in Deutschland. Häusliche Gewalt wird überwiegend von Männern begangen, aber nicht nur. Sprechen wir vielleicht besser von Menschen, unspezifisch. Wenn sich jemand zu Akten häuslicher Gewalt hinreißen lässt, also Türen schlägt, herumschreit und auch die Fäuste fliegen lässt, dann befindet sich dieser Mensch ganz offensichtlich nicht im Frieden. Weder im Frieden mit sich selbst, noch mit seiner Umwelt, mit seiner Familie, mit seiner Frau oder ihrem Mann oder den eigenen Kindern. Wir leben zwar in Zeiten des äußeren Friedens, doch nicht in Zeiten des inneren Friedens. Ich glaube, der Grund liegt darin, dass wir niemals gelernt haben, in Frieden zu leben. Wenn ich an meine Jugend- und Schulzeit zurückdenke, kann ich mich nur an wenige Schulstunden erinnern, in denen wir über dieses Thema gesprochen haben, meist mit unseren Sozialkunde-Lehrerinnen und Lehrern. Das Fach Sozialkunde wurde schon damals nicht so richtig ernst genommen. Von den Lehrkräften schon, aber von der Gesellschaft nicht. Wenn ich eine 5 in Sozialkunde hatte, war das bestenfalls ein kleiner Fauxpas. Wenn ich hingegen eine 5 in Mathe oder Physik nach Hause brachte, dann hatte das schon eine andere Bedeutung. Sozialkunde war und ist ein weiches Fach, dem wir unterstellen, dass es nicht so sehr darauf ankomme. Das ist gleichzeitig die Wurzel des Problems. Wir leben in einem Zustand des inneren Krieges und geben als Gesellschaft viel Geld dafür aus, dass der soziale Friede irgendwie gewahrt bleibt. Dabei haben wir niemals gelernt, einen Frieden in uns selbst zu entwickeln, einen Frieden zu kultivieren und zu pflegen. Denn für einen echten Frieden müssen wir täglich etwas tun. Ein Frieden stellt sich nicht von selbst ein. Im Gegenteil. Ich muss etwas tun für meinen und unseren Frieden. Ich kann nicht einfach warten, bis dann halt mal Friede herrscht. Denn erstens herrscht der Friede nicht, er ist kein Herrscher. Und zweitens könnte ich lange warten, wenn ich nicht selbst darauf vorbereitet oder eingestimmt bin. Mein oder unser Frieden kann ein rein äußerer Frieden sein, indem wir die Form wahren und nicht aufeinander losgehen. Ich behandle die anderen und mich selbst freundlich und schonend und zuvorkommend und gehe mal davon aus, dass die anderen desgleichen tun. Sonst würde ich einen einseitigen Frieden wahren, was immerhin auch etwas wäre. Der innere Friede ist Voraussetzung für jeglichen Frieden in dieser Welt. Ich rede jetzt mal wieder in der ersten Person Singular. Wenn ich meinen inneren Frieden gefunden, wenn ich an meinem inneren Frieden gearbeitet habe und fortlaufend weiterarbeite, im Bewusstsein, dass dieser innere Frieden jederzeit wieder kippen könnte, dann geht zumindest von mir keine Gefahr, keine Bedrohung für andere aus. Wenn sich alle Teilnehmer, alle Bürgerinnen und Bürger, alle Männer und Frauen so verhielten, dann hätten wir endlich, wonach sich die Menschheit so lange und vergeblich sehnt, den wahren Frieden. Allein, das bleibt eine Utopie. Ich schreibe bewusst, Frieden bleibt eine Utopie. Damit will ich nicht sagen, dass kein Frieden möglich sei. Nein, grundsätzlich möglich ist dieser Frieden schon. Aber wenn ich mich umschaue, wenn wir uns alle umschauen und einfach die Nachrichten verfolgen oder gucken, was im eigenen Viertel, in der eigenen Straße passiert, dann werden wir schnell eines Besseren belehrt. Es liegt auch nicht unbedingt an den äußeren Umständen. Wir leben in Deutschland, in Österreich, überhaupt in Mitteleuropa, in einer Wohlstandsgesellschaft. Die meisten Menschen haben ausreichend zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf. Die alleinerziehenden Mütter eher nicht so sehr, und das ist ein gesellschaftlicher Skandal. Aber insgesamt geht es uns gut, besser als den vielen Millionen anderer Menschen, die für uns unsere T-Shirts und Hosen nähen und oder unsere Computer zusammenschrauben. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, arbeiten und konsumieren und haben trotzdem keinen inneren Frieden. Der äußere Friede wird durch den allgemeinen Wohlstand so einigermaßen gewahrt. Die Menschen sind trotzdem unzufrieden und zeigen nicht selten offenen Hass, etwa auf Demonstrationen oder im Internet, in den einschlägigen Foren. Die Gründe für diesen Unfrieden mögen bei jedem einzelnen Menschen etwas anders gelagert sein, doch die Tatsache bleibt bestehen, dass wir keinen allgemeinen inneren Frieden haben. Denn Frieden muss kultiviert werden. Und in unserer Kultur kommt das Wort Frieden nur in erhitzten politischen Debatten sowie im Grundgesetz vor, nicht im Denken und Verhalten der einzelnen Menschen. Ich bin kein religiöser Mensch in dem Sinne, dass ich laut verkünde, ich würde an Gott oder Allah oder Jehova glauben. Ich habe mich dazu bereits geäußert. Und dennoch habe auch ich meinen Weg zum Thema Religion gefunden, einfach indem ich mich mit den fernöstlichen Traditionen aktiv auseinandergesetzt habe. Dazu gehören vor allem der Taoismus, der Buddhismus, das Zen und einige andere Richtungen. Über den Buddhismus habe ich Zugang auch zu den monotheistischen Religionen gefunden, die mich zwar insgesamt weniger überzeugen, deren Tiefe ich aber durchaus erkennen kann. Der Buddhismus ist eine ausgesprochene Friedensreligion. Damit will ich nicht behaupten, dass es niemals Buddhisten gegeben habe, die zur Waffe gegriffen und gemordet hätten. Das ist nicht der Fall. Denn auch Menschen, die sich als Buddhisten bezeichnen, können Gewalt anwenden. Aber das ist nicht der Punkt. Der Buddhismus ist eine friedliche Religion, weil er keine Parteigängerschaft, keine Anhängerschaft, keine Taufe und Beschneidung, kein Bekenntnis zur Kirche und so weiter braucht. Der Buddhismus kennt nicht das Pathos des Alten Testaments, keinen richtenden und strafenden Gott, sondern der historische Buddha, ähnlich wie Jesus, war ein nüchterner, bodenständiger und friedliebender Mensch mit einer stupenden Einsicht in das menschliche Herz. Der historische Buddha suchte keine Anhänger, sondern er lehrte. Er verkündete keine Paradiese und jüngsten Gerichte, sondern leitete seine Hörerinnen und Hörer an. Der historische Buddha zog mit einer Bettelschale durch die nordindischen Dörfer, hielt Reden und versuchte, die Menschen zur Einkehr, zur Betrachtung in der Meditation zu bewegen. Er ging mit ihnen Schritt für Schritt, also didaktisch sehr umsichtig, das ganze menschliche Dilemma durch und zeigte auf eine unvergleichlich sachliche Weise die Gründe für unsere tief sitzenden Ängste, für unseren ewigen Unfrieden. Gleichzeitig gab er die Mittel an die Hand, aus diesen inneren Folterkammern und Sackgassen herauszugelangen. Das hat mir immer schon imponiert, schon als Jugendlichem, als ich das erste Mal eine Sammlung der Reden aus dem Pali-Kanon in den Händen hielt. Ich war damals etwa 16 Jahre alt und fühlte mich seltsam berührt. Ich würde heute zusammenfassend sagen, der Buddhismus ist eine technische Religion, eine Religion der mentalen Techniken, eine therapeutisch ausgerichtete Psychologie der menschlichen Existenz, eine Anleitung zum inneren Frieden. Allerdings hat die Sache einen Haken. Der Buddhismus liefert diesen inneren Frieden nicht auf einem silbernen Tablett, sondern die Übenden müssen an sich arbeiten. Nicht glauben, sondern vertrauen und tun. Im Judentum, Christentum und im Islam ist ein tief verwurzelter Glaube an den einen Gott die Voraussetzung und das mildtätige Handeln aus Nächstenliebe der Weg. Im Buddhismus ist das Vertrauen in die eigene Übung, in die eigene Einsicht die Voraussetzung, die ihrerseits eine weitere Voraussetzung hat, die gerne als die Buddha-Natur des Menschen, aber nicht nur des Menschen, bezeichnet wird. Diese Buddha-Natur wird mitunter auch als die wahre Natur bezeichnet, was zugegeben etwas pathetisch klingt. Allerdings stammt diese Bezeichnung nicht aus dem Pali-Kanon, sondern wurde viele Jahrhunderte später gefunden. Dahinter steckt aber kein esoterisches Geheimnis, sondern eine schlichte Tatsache. Wenn wir den Menschen alles dessen entkleiden, was uns als Personen ausmacht, des Namens, der gesellschaftlichen Stellung, der Persönlichkeit, des Geschlechts, der weiteren äußeren Merkmale, der Charaktereigenschaften und so weiter, dann bleibt ein Kern übrig, der nicht mehr materiell, nicht mehr dinghaft, nicht mehr personenhaft ist. Dieser Kern, diese Buddha-Natur, setzt sich zusammen aus zwei Aspekten. Aus dem reinen Gewahrsein auf der einen Seite und aus dem reinen Mitgefühl auf der anderen Seite. Beide gemeinsam machen aus buddhistischer Perspektive unser Menschsein in letzter Konsequenz aus. Wir leben in unterschiedlichen Gesellschaften, haben unterschiedliche Dinge gelernt und verinnerlicht, haben unterschiedliche Mentalitäten und Charaktereigenschaften entwickelt, sprechen unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche Hautfarben. Wir pflegen unterschiedliche Sitten und Gebräuche und scheinen denkbar grundverschieden zu sein. Und dennoch haben wir etwas gemeinsam, das übergreifend ist. Dieses eine ist nicht geworden, so zumindest postulieren es die Buddhisten. In der Übung der Meditation geht es um viele Aspekte, doch in letzter Konsequenz geht es um die Erfahrung dessen, was wir als Menschen, als fühlende Wesen sind. Hier kommt noch ein anderer Aspekt hinzu, der mit dem Frieden, dem inneren Frieden, durchaus zu tun hat. Im Buddhismus gelten auch Tiere als fühlende Wesen, nicht als Menschen gleich, aber doch als vollwertig fühlende Wesen, denen wir mit geschwisterlicher Liebe zu begegnen haben. Der Punkt ist, es setzt keine Strafe, wenn wir uns nicht mitfühlend den anderen fühlenden Wesen gegenüber verhalten. Aber unser Verhalten ist Ausdruck unserer eigenen Entwicklung, der Tiefe unserer eigenen Einsicht, unserer eigenen Realisation. Die Buddhisten und auch andere Traditionen haben es irgendwie geschafft, denjenigen Menschen allgemeine gesellschaftliche Anerkennung und Bewunderung zukommen zu lassen, die auf diesem Weg weit fortgeschritten sind und eine Meisterschaft, eine tiefe Realisation erlangt haben. Um einen Vergleich heranzuziehen, man sagt, dass etwa in der britischen Gesellschaft das Königshaus und seine Mitglieder keine politische Macht mehr besitzen, aber eine enorm stabilisierende Funktion ausüben auf die Gesellschaft. Diese stabilisierende Funktion des allgemein verbindlichen Vorbilds haben auch die buddhistischen Meisterinnen und Meister, die Erwachten, über viele Jahrhunderte hinweg gespielt. Das Wort Befriedigung hatte einmal mehr Bedeutungen als bloß zum Orgasmus kommen. Die Befriedigung stand für die Herstellung des inneren und äußeren Friedens. Man sprach von einer tiefen Befriedigung, die ein Mensch erfahren konnte, wenn ihm oder ihr etwas gelang oder er oder sie etwas Besonderes erfahren durfte. In der Befriedigung gelangte etwas ans Ziel und fand seinen Frieden. Wenn ich etwa tiefes Unrecht erfahren habe, weil ich trotz meiner Bemühungen geschmäht und verspottet wurde, und gegen Ende meines Lebens wird mir doch eine gewisse Anerkennung zuteil, weil es Menschen gibt, die wahrgenommen haben, was ich getan und verfolgt habe, dann kann mich das mit einer tiefen Genugtuung, mit einer Befriedigung erfüllen. Das ist nur ein Beispiel. Die Befriedigung setzt aber eine Spannung, eine innere und nicht selten eine gesellschaftliche Spannung voraus, die lange ertragen worden sein kann und endlich aufgelöst wird. Ohne diese Spannung, ohne diesen Missklang ist keine Befriedigung möglich oder sinnvoll. Desgleichen der Friede. Wir leben in einer Welt der Dualismen. Der Begriff Friede macht nur Sinn, wenn wir sein Gegenteil, sein Gegenstück denken. Das muss nicht unbedingt Krieg, es kann aber Kampf, Zwietracht, Unruhe, Herabsetzung, Ungenügen sein. Wenn ich sage, dass ich zu meinem inneren Frieden gefunden habe, dann sage ich damit zugleich aus, dass ich etwas anderes überwunden habe, etwas, das mich lange gequält und zu wenig segensreichen Taten getrieben hatte. Ich habe meine Ängste angeschaut und tief verstanden und gewissermaßen meinen Frieden damit gemacht. Meine Angst zu scheitern, nicht anerkannt zu werden, zu verhungern, krank zu werden, andere Menschen zu verlieren, selbst qualvoll zu sterben. Der historische Buddha hat übrigens genau an diesem Punkt angesetzt. seine Lehre von den vier edlen Wahrheiten bezieht sich auf diesen Punkt. Erste Wahrheit: Ich leide an meiner eigenen Existenz. Zweite Wahrheit: Es gibt einen Grund für dieses Leiden, meine Ängste und meine Erwartungen. Dritte Wahrheit: Es gibt einen Weg, dieses Leiden aufzuheben. Ich kann etwas tun. Ich muss nicht einfach nur leiden und auf die Erlösung von außen warten. Vierte Wahrheit: Es gibt einen achtfachen Übungsweg, auf dem ich mich von meinen Ängsten und deren Folgen befreien kann. Der historische Buddha war erstaunlich pragmatisch. Er wusste, dass er den anderen Menschen nicht mit wolkigen Worten zu kommen brauchte. Die armen Bäuerinnen und Bauern, die Kurtisanen und reichen Kaufleute wollten konkrete Anleitungen zum eigenen Glück hören. Aus diesen konkreten Anleitungen entwickelte sich der spätere Buddhismus. Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das ungefähr so lautet: Wenn du die Welt verändern willst, fange in deinem eigenen Land an. Wenn du dein Land verändern willst, fange in deiner eigenen Stadt an. Wenn du deine Stadt verändern willst, fange in deinem eigenen Viertel, in deiner eigenen Straße an. Wenn du dein Viertel verändern willst, fange in deinem eigenen Haus, bei deiner Familie und bei den Nachbarn an. Wenn du dein Haus, deinen Mann oder deine Frau, deine Kinder oder Eltern verändern willst, fange bei dir selbst an. Diese Einsicht stammt aus dem Dunstkreis des konfuzianischen Denkens, das auf der einen Seite sehr traditionsbewusst und etwas verstaubt erscheint, auf der anderen Seite aber auch wieder hochaktuell ist. Wir reden und hören in unserer öffentlichen Debatte viel darüber, dass unsere Demokratie, unser gesellschaftlicher Zusammenhalt, unser Friede nicht selbstverständlich, nicht gesichert, sondern stets bedroht ist. Das erfahren wir besonders in Zeiten der Krise, in denen viele Dinge plötzlich nicht mehr selbstverständlich sind. Wir dürfen schon seit Monaten nicht mehr das öffentliche Leben führen, das für unsere Kultur so bezeichnend ist, und müssen stattdessen mit den eigenen vier Wänden und mit dem Internet Vorlieb nehmen. Das führt zu massiven Problemen für jeden einzelnen Menschen. In diesen ausgesprochen schwierigen und auch bedrückenden Zeiten zeigen sich gerade solche Probleme, die wir zuvor erfolgreich verdrängt oder weggedrückt haben. Noch vor einem Jahr haben wir ausgiebig gefeiert und konsumiert, obwohl uns bereits dämmerte, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Der Klimawandel, die vielen noch zu erwartenden Migranten, die politischen Konflikte legten bereits nahe, dass wir unser Leben auf eine andere Grundlage stellen sollten. Jetzt können wir uns nicht mehr gegenseitig besuchen und wir können auch nicht mehr einfach so konsumieren, außer über das Internet, was die Leute denn auch ausgiebig nutzen. Mit dem Konsum haben wir unsere Leere, die Sinnentleertheit unseres Lebens, nicht selten kaschiert. Jetzt werden wir geradezu darauf zurückgeworfen. Und das führt für nicht wenige Menschen zu einer persönlichen Katastrophe. Ich habe gelesen, dass in den letzten Monaten des Lockdowns die Fälle häuslicher Gewalt rapide und bedenklich zugenommen haben. Auch wenn wir davon ausgehen dürfen, dass häusliche Gewalt in den meisten Fällen von den Vertretern des männlichen Geschlechts ausgeht, so können wir doch davon ausgehen, dass auch die Frauen ihre inneren Konflikte und Ängste irgendwie kanalisieren. Sicher auf eine nicht weniger ungute Weise. Es gibt auch Formen explizit weiblicher Gewalt, die mittlerweile erforscht werden. Aber es geht jetzt nicht darum, Gewalt gegeneinander aufzurechnen. Es geht darum, dass wir keinen Frieden haben. Die Pandemie und deren Folgen, allen voran der Lockdown, haben uns den Frieden nicht genommen. Sie haben uns vor Augen geführt, dass wir niemals gelernt haben, in Frieden zu leben. Ich rede jetzt bewusst allgemein. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sehr wohl friedlich sind und leben können. Aber die breite Gesellschaft hat doch ein Problem damit. Und das verwundert mich nicht im geringsten. Wie ich oben schon sagte, unsere Erziehung zielt nicht darauf ab, den jungen Leuten zu zeigen, wie sie ein erfülltes und friedvolles Leben führen. Unsere Erziehung ist auch heute noch maßgeblich an der Steigerung von Leistung und Qualifikation orientiert. Das führt letztlich zu hochqualifizierten Schülerinnen und Schülern, die sich das Leben nehmen oder zumindest tief verunsichert und aus der Bahn geworfen sind und sich in eigene Weltbilder flüchten, mit denen sie ihr Leiden irgendwie zu kompensieren hoffen. Ich überspitze jetzt bewusst, aber wenn ich über die Vertreter der QAnon-Bewegung und anderen Leugnern und Geheimnistouren lese, dann habe ich den Eindruck, dass wir uns Sorgen machen müssen.